das Russenbild in der deutschen Presse. Barbara.
Ja, jeder weiß ja, dass es in letzter Zeit in Russland zwei Wahlen gegeben hat. Zum einen war da Ende letzten Jahres die Duma-Wahlen, das sind die dortigen Parlamentswahlen. Und zum anderen wurde vor kurzem ein neuer russischer Präsident gewählt. Wahlgewinner war, wie man weiß, beides mal Putin, beziehungsweise seine Partei Einiges Russland. Beide Wahlen waren von Protesten und Demonstrationen begleitet, vor allem in der Hauptstadt Moskau. Diese Wahlen und vor allem die Proteste und Demonstrationen gegen das Wahlergebnis, die waren für die Öffentlichkeit hierzulande ein gefundenes Fressen. Die Medien haben sie aufgegriffen und weidlich dafür ausgeschlachtet, ihre Leser einmal wieder gründlich über die politische Lage in Russland aufzuklären. Wir wollen heute mal in unserer Sendung diese Berichterstattung in deutschen Zeitungen über die russischen Wahlen und über die Demonstrationen gegen Putin zum Thema unserer Sendung machen. Das ist von unserer Seite aus, um das vorab ganz deutlich zu sagen, keine Parteinahme für irgendeine Seite, weder für Putin noch für die Protestbewegung. Wir wollen stattdessen einfach mal die Frechheit und die Dummheit mancher Urteile aufs Korn nehmen, mit denen die freiheitlich-demokratische Presse ihr Feindbild pflegt. Oder auch eine scheinbar naturwüchsige deutsche Anspruchshaltung gegen Russland predigt. Gegen Russland, einen Staat, der sich den westlichen Weltordnungsinteressen nicht unterordnet und der deshalb grundsätzlich als Störenfried gilt. Alle Zitate, die heute in diesem Teil der Sendung zur Sprache kommen werden, haben wir aus dem Internet bezogen, das heißt aus den Online-Ausgaben von Spiegel, FAZ und Bild-Zeitung.
Ja, dann fange ich doch mal an mit den Dummheiten und Frechheiten, wie du sie bezeichnet hast, Barbara, in der Feindbildpflege am Beispiel Spiegel. Spiegel weiß, was gut und böse ist. Was man im Spiegel über Russland erfährt, ist von einem Denken geleitet, das nahtlos an das alte, antikommunistische Feindbild anknüpft, das der Westen gegenüber Russland seit jeher gepflegt hat. Es wird ein Bild von Russland und den dort herrschenden Verhältnissen zwischen Regierung und Bevölkerung ausgemalt, das nur zwei Kategorien kennt, gut und böse. Und wer was ist, darüber besteht von vornherein kein Zweifel. Dieses Blatt hat anlässlich der Duma-Wahlen Ende letzten Jahres folgende Überschrift gebracht. Ich zitiere diese Überschrift. Facebook-Feldzug gegen Putin, ein neues Russland kämpft gegen das alte. So die Überschrift. Dem Spiegel sind die Massenproteste offensichtlich herzlich willkommen. Mit einem einzigen Wort stiftet diese Zeitschrift Klarheit darüber, was man als Spiegelleser von den Ereignissen zu halten hat. Der Name Facebook verleiht der Protestbewegung Attribut, mit dem erschöpfend Auskunft über sie gegeben ist. Facebook steht für persönliche Freiheit und moderne Lebensweise, gilt als wesentliches Kennzeichen fortgeschrittener westlicher Gesellschaften und erinnert an die ihm zugeschriebene rühmliche Rolle im Kampf arabischer Völker gegen deren Diktatoren. Der gute Ruf dieses im Westen beheimateten sozialen Netzwerks drückt alles aus, was der Spiegel zur Beurteilung der russischen Protestbewegung braucht. Damit ist sie zur guten, ja ideellen, zu unseren, zu einer deutschen Sache gemacht worden. Dieselbe Botschaft bekräftigt noch einmal das Gegensatzpaar neu versus alt, neu gegen alt. Aber Russland muss man als hiesiger Spiegelleser im Wesentlichen wissen, dass Russland, dass da eine junge Bewegung gegen eine Staatsführung protestiert, die schon länger in denselben Händen liegt, also offensichtlich zu lange, wie der Spiegel suggeriert.
Bei diesen Verlautbarungen des Spiegel stehen neu und alt nicht einfach für neu und alt, sondern für zeitgemäß, historisch berechtigt, also gut, gegenüber überlebt, reaktionär, also böse. Das drückt sich aus in folgenden Enthüllungen. Ich zitiere aus dem Spiegel. Nach der gefälschten Parlamentswahl rütteln Blogger am Unterdrückungsapparat des Kreml. Blogs und andere Online-Kampagnen gegen die Lügen des Fernsehens und die Unterdrückung durch Polizei und Geheimdienst. Mehr als 350.000 Mitarbeiter zählt alleine der Inlandsgeheimdienst. 200.000 gehören zu den Innenministeriumstruppen. Sie alle sind gedrillt, Proteste niederzuschlagen, ausgerüstet mit Panzerwagen und Kampfhubschraubern. Ende des Zitats. Die russische Staatsgewalt ist böse, ganz klar, weil sie Protest gegen sich behindert und niederschlägt. Damit enthüllt die russische Staatsführung im Urteil des Spiegel ihren ganzen und einzigen Daseinszweck. Er besteht in nichts als Machterhalt und Repression. Die Protestbewegung ihrerseits kennzeichnet das entgegengesetzte Anliegen. Sie kämpft gegen die Mächtigen und ihre Macht. Das zeigt, dass hier die Guten unterwegs sind. Wenn der Spiegel dann erst die unfair asymmetrische Kriegsführung zwischen den unzähligen bewaffneten Staatsschützern und der unbewaffneten, mutigen Internetjugend vor Augen führt, dann ist endgültig klar, wer hier David und wer Goliath ist. Wer also unsere Sympathie verdient und wer unsere Verachtung. Jetzt brauchen die Guten nur noch Erfolg, damit der Spiegel sie nicht nur sympathisch finden, sondern ernst nehmen kann. Kein Problem. Auch dafür sorgt die Zeitschrift selbst durch entsprechende Lagerberichte. Ein Zitat aus dem Spiegel. Gegen die neue digitale Welt ist auch einer der weltweit größten Unterdrückungsapparate weitgehend machtlos. Da schau her. Das smarte, freiheitliche Internet stellt die schwerfällige Kriegsmaschinerie des Regimes bloß. Goliath schlägt um sich, schlägt ins Leere und beweist mit dem Einsatz seines gigantischen Machtapparats doch nur seine Ohnmacht. Das neue Russland, wie es dann genannt wird, entlarvt einen Koloss auf tönernen Füßen. Und was fällt, das soll man bekanntlich auch noch stoßen. Erfolg und Misserfolg. Stärke und Schwäche sind beim Spiegel eben auch nicht nur, was sie sind, sondern Werturteile, mit denen er das Recht auf die Macht beziehungsweise das Recht auf Widerstand gegen die Macht verteilt.
Und das ist auch das Einzige, was der Spiegel für mitteilenswert hält. Denn es ist ja schon bemerkenswert, was da über eine Auseinandersetzung zwischen einer Staatsführung und unzufriedenen Bürgern für mitteilenswert gefunden wird. Über die Zwecke dieses Protestes oder auch die Zwecke der Regierung und die Interessen, die da gegeneinander stoßen und sich gegenüberstehen, über diese beiden Sachen, die ja vielleicht das Interessante und Entscheidende sind, darüber erfährt man nichts. Stattdessen bekommt man eben diesen Gegensatz von alt gegen neu geboten. Oder man hört von verbotenen Demonstrationen oder von ineffektiver Repression gegen clevere Angriffe auf die öffentliche Ordnung. Und immer ist dabei für diese Zeitschrift, für den Spiegel, völlig klar, dass das Zweite, nämlich die cleveren, unzufriedenen Bürger, dass das das Richtige ist und diese Bürger die Guten sind, die die Parteinahme des deutschen Lesers verdienen. Während das Erste, eben die aktuelle Staatsführung, nach Auffassung des Spiegel verdient, gestürzt zu werden. In ihren Wert- und Unwerturteilen begründet diese Zeitschrift nichts. In ihnen betätigt sie eine vorab feststehende Parteilichkeit gegen den höchsten Repräsentanten Russlands. Und es wird immer unterstellt, dass dieses Russland dem deutschen Standpunkt, den der Spiegel vertritt, irgendwie nicht recht ist. Für diese Parteilichkeit vereinnahmt der Spiegel die Leser mit seinen politmoralischen Prädikaten, die über die Sache, um die es zwischen Regierung und Opposition in Russland geht, nichts aussagen.
ja, dem Schema von Gut und Böse mit unsachlichen politmoralischen Prädikaten bleibt der Spiegel treu, wenn er sich dem ganzen russischen Volk zuwendet, ob es nun demonstriert oder nicht. Auch sei das Volk innerlich längst von seinem Despoten abgefallen. Hierzu ein Zitat. Seit der gefälschten Wahl ist das Land wie aus einer Starre erwacht, scheinen seine Bürger die Angst vor dem Regime, vor Kontrolle und Repression zu überwinden. Soweit das Zitat. Wenn jetzt eine Minderheit demonstriert und sich weiße Schleifchen ans Auto bindet, was sie früher nicht gemacht hat, dann nicht, weil sie jetzt etwas anderes richtig findet als damals, sondern weil sie jetzt Starre und Angst überwindet, also tut, was sie immer schon tun wollte, sich aber nicht getraut hat. Der journalistische Kunstgriff, das Aufbegehren der Minderheit nicht auf Gründe der Unzufriedenheit, sondern auf die Überwindung einer Hemmung zurückzuführen, erschließt dem Spiegel zugleich, warum das dann doch nur eine Minderheit tut. Auch die Mehrheit, die nicht rebelliert, sondern Putin gewählt hat, steht dieser Logik zufolge innerlich in Opposition zu ihm. Sie, diese Opposition ist aber noch, was die Mutigeren nicht mehr sind, verängstigt und mutlos. Eigentlich sei die Absage an die Putin-Nomenklatura flächendeckend. Und wenn man nicht viel davon merke, beweise das nur den Grad der Repression.
Freilich kennt der Spiegel auch positive Gründe für die Unzufriedenheit mit Putin. Dieser Mann langweilt. Ein Zitat. Angewidert oder bloß gelangweilt von der ewigen Wiederkehr desgleichen, sehen immer mehr Russen in Nawalny nun das Gesicht, nach dem sie sich sehnen. Zitat Ende. Dieser Nawalny ist ein Oppositionspolitiker. Ob der politische Gehalt des Protests wirklich so bescheuert ist, wie hier behauptet, dass sich nämlich ein Volk nach neuen Führern sehnt, weil es sich an den alten satt gesehen hat, das sei mal dahingestellt. Der Spiegel hält offensichtlich Langeweile und Überdruss, die er den Russen nachsagt, für absolut respektable Gründe, gegen Putin zu sein. Jeder Unsinn ist ihm gleich willkommen, wenn der nur die entscheidende Botschaft hergibt. Putin steht bei seinem Volk endgültig und vollständig auf verlorenem Posten. Also braucht und will das Volk, was sonst, neue Führer, denen es wieder begeistert nachlaufen kann. Die Redaktion des Spiegel hat schon einen Überblick über das personelle Angebot, das als Alternative zu Putin schon mal ihre Vorschusssympathie verdient. Dazu lässt der Spiegel verlauten, Zitat, Warlamow dirigiert seine Mitarbeiter per Smartphone und Computer. Darunter sind seit neuestem auch 20 Journalisten, die er bezahlt, um die regimekritische Website Ridus zu betreiben. Nawalny, der vorher erwähnte Oppositionspolitiker, Nawalny, ein Internetpolitiker und noch dazu ein echter Kerl, ein Muschik. Er gehört nicht zu den Liberalen, die in Russland als Weichlinge gelten. Er ist ein Nationalist, der auch nicht davor zurückschreckte, gemeinsam mit Faschisten durch Moskau zu marschieren. Zitat Ende. Dass Warlamow ein Handy hat und sich Journalistenmeinungen kauft, was für den Spiegel ja normalerweise das Letzte ist, spricht im vorliegenden Fall glatt für ihn. Hier greift ein moderner und agiler Macher den Langweiler Putin im Amt an. Einem Ultranationalisten wie Nawalny verleihen fehlende Berührungsängste mit Faschisten einen hübschen Farbtupfer im demokratischen Bewerberfeld und einen überzeugenden Kontrast gegen die hergebrachten Kreis und grauen Oppositionsgestalten aus der Duma. Der Spiegel kennt nämlich die russische Seele. Sie kann liberale Weicheier an den Schalthebeln der Macht nicht leiden. Einem Macho und Führer wie Nawalny sollten die Herzen und Wahlstimmen also zufliegen. Das macht Hoffnung.
Während Macho Putin natürlich schwächelt, wie der Spiegel dann diese alte Leier auch wieder zitiert. Also Macho Putin schwächelt, Und davon kündet nicht zuletzt der Ausgang der Parlamentswahl und der letzten Wahlen. Putins Partei hat nach den 65% vor 4 Jahren bei der Duma-Wahl 2011 nämlich nur noch knapp 50% der Stimmen geholt, mehr als doppelt so viele wie die nächstplatzierten Kommunisten übrigens. Das ist aber dem Spiegel Stimmenverlust genug, um den Machtverfall Putins und natürlich seinen fälligen Sturz daraus abzuleiten. Für das Magazin Spiegel spricht nämlich nicht so sehr für oder gegen eine Partei, wie ihr Abschneiden bei Wahlen. Ob die Herrschaft ein Fluch oder ein Segen, ob sie Recht oder Unrecht ist, entscheidet sich für den Spiegel am Wahlausgang. Deshalb gibt es da für diese Zeitung allerlei rumzurechnen an diesem Wahlerfolg nämlich. Und so führt sie dann den gekonnten Nachweis, dass dieser Wahlerfolg in Wirklichkeit gar kein Wahlerfolg ist, sondern purer Schein. Nach Auffassung dieses demokratischen Blättchens ist der Mann im Kreml also aller mehrheitlichen Zustimmung zum Trotz, die er gekriegt hat, undemokratisch an die Macht gekommen. Und zwar gemäß der Logik, weil Putin Stimmen verloren hat, also offensichtlich von 65 auf 50% gerutscht ist, weil Putin an Stimmen verloren hat, verdient er auch die nicht, die er bekommen hat. Eine wunderbare Logik.
Ja, soweit zum Spiegel. Was schreibt denn die FAZ zu Putins Herrschaft? Sie legt wohl eher Wert auf etwas anderes, auf stabile Herrschaft. Die schlechte Meinung des Spiegels über die russische Führung teilen die Kollegen vom Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht. In ihrem Artikel Risse in Putins Herrschaft vom Dezember letzten Jahres wischen sie die moralischen und demokratischen Urteilskriterien des Spiegel vom Tisch und stellen klar, worauf es ihnen bei der Prüfung des russischen Staates ankommt und von welchem Standpunkt aus das angemessen zu beurteilen ist. Zitat aus der FAZ. Putins Regentschaft war geprägt von Stabilität. Und dann etwas weiter auch noch aus diesem Text. Die ausländischen Investoren schätzten diese Stabilität. Soweit das Zitat aus der FAZ. Wo der Spiegel in Putins Russland Unterdrückung sieht, sieht die FAZ Stabilität. Sprich, die Beendigung des wirtschaftspolitischen Chaos der russischen Anfangsjahre unter dem Präsidenten damals Boris Jelzin. Um diese gegensätzliche Meinung zu verstehen, muss man die russischen Verhältnisse unter Putin nur vom richtigen Standpunkt aus beurteilen, vom Standpunkt kapitalistischer Investoren. Wo die Investoren gesunde Verhältnisse für ihre Bereicherung diagnostizieren, also ein gutes Geschäft zu erwarten ist, da ist das Land gesund, an dem sie sich bereichern. Was ihnen, den Investoren, nützt, ist das allgemeine Wohl, um das es überall und auch in Russland zu gehen hat.
Der FAZ sind die Demonstrationen der unzufriedenen Russen also Anlass zur Sorge. Die Zeitung bezweifelt angesichts der Wahlfälschungsvorwürfe und der Protestwelle im Lande, sie bezweifelt, ob es bei der schönen putinschen Stabilität auch bleiben wird. Maßgeblich für diese Zweifel ist das Indiz, das für die Klientel des Wirtschaftsplatz untrüglich ist. Zitat aus der FAZ. An den Moskauer Börsen kam es nach der Wahl zu Kursverlusten. Auch die Investoren beginnen offensichtlich, sich Gedanken über Russland zu machen. Zitat Ende. Die FAZ hält sich zur Beurteilung der russischen Verhältnisse schlicht an die Börsenkurse. Wenn die Spekulanten, diese Spürnasen des Profits, unsicher werden und Investments meiden, dann sind Staat und Volk nicht mehr in Ordnung. Mehr Urteil braucht es nicht. Das aber schon, zumal Börsianer ihre Einschätzungen gleich wirksam und verbindlich machen. Wo die Spekulanten nämlich Geld abziehen, ist die Wirtschaft ja tatsächlich beschädigt. So stellt sich für die FAZ die Frage, Steht Putins fortgesetzte Herrschaft für Stabilität oder ist seine Wiederwahl vielmehr ein Zeichen von Stagnation? Denn so sieht es die FAZ, Zitat, sowohl für Direktinvestoren als auch langfristig orientierte Portfolioanleger sind stabile Verhältnisse von Vorteil. Die Begriffe der politischen Stabilität sind jedoch vieldeutig. Problematisch an der Stabilität à la Putin ist allerdings seit jeher, dass sie von einer Person abhängig ist. Zitat Ende. Stabilität, der Zustand, in dem alles seine Ordnung hat und alle an dem Platz bleiben, wo sie hingehören, das ist gut für Investoren und also überhaupt gut. Stagnation ist schlecht. Der Unterschied leuchtet jedem ein, der die Worte versteht. Aber wo ist der Unterschied? Mit theoretischen Erörterungen hält der Autor des Eliteblattes sich nicht auf. Er lässt sich ein Beispiel einfallen, das alles klar macht. Wenn die Stabilität von der Art ist, dass sie den Keim von Instabilität in sich trägt, dann ist das Stagnation und eben nicht so gut.
Ja, das gehört zur Abteilung Dummheit, muss ich schon sagen. Wir haben ja angekündigt Dummheit und Frechheit. Frechheit war ja schon einiges. Dummheit sind solche Argumente. Gut, die stabile Alleinherrschaft à la Putin, die hat bei den Vorteilen, die die FAZ zu verzeichnen weiß, also auch, wie die Christel jetzt schon zitiert hat, potenziell geschäftsschädigende Schattenseiten. Vor allem dann, wenn Putin auf die Proteste reagieren und zur Förderung seiner Popularität womöglich populistische Zugeständnisse machen sollte, die das Investitionsklima vergiften könnten. Soziale Rücksichtnahme aufs Volk, das geht gar nicht. Da würden ja vollkommen sachfremde Kriterien der Politik die Politik des Kreml bestimmen. Also nochmal ein kurzes Zitat aus der FAZ, aus diesem Artikel. Zitat, bedeutsam wird auch für das Investitionsklima sein, wie die russische Führung reagiert. Es gibt Kabinettsmitglieder, die der Ansicht sind, die russische Regierung müsse sozialorientierter werden. Dies könnte mit der Forderung, das Investitionsklima zu verbessern, in Widerspruch stehen. Zitat Ende. Die FAZ vermittelt ihren Lesern also ein klares Bild vom Aufgabenkatalog politischer Führer, übrigens nicht nur in Russland. Die politischen Führer sind dafür da, ihre Länder samt Völkerschaften als Wachstumspotenz fürs Profitstreben herzurichten und die dabei unvermeidlich erzeugte Unzufriedenheit der breiten Masse ohne Kosten und ohne Aufruhr unschädlich zu machen. Diese deutsche Wirtschaftszeitung, die FAZ, eröffnet dem Leser also die einzig maßgebliche Perspektive, die Besichtigung der Welt vom Standpunkt des Kapitalanlegers. Und sie erwartet von ihrem Leser, dass er diesen als den objektiven, einzig relevanten Blickwinkel übernimmt. Soweit also zur FAZ.
Ja, dann wollen wir nach Besichtigung der Welt vom Standpunkt eines Kapitalanlegers auf die Besichtigung der Welt von Seiten des kleinen Mannes kommen. Und das finden wir in der Bild-Zeitung, deren Beurteilung ebenso mit Dummheit und Frechheit daherkommt. In der Bild-Zeitung. Anlässlich der Moskauer Proteste schreibt das Blatt des kleinen Mannes an Putin einen Brief. Lieber Wladimir Putin, als ich gestern in der Tagesschau die Demonstration in Russland sah, hatte ich Angst. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet es für mich als Wuppertaler, Hamburger, wenn Tausende von Russen demonstrieren? Bricht dort das Chaos aus? Unsere Heizung kommt aus Russland, müssen wir jetzt frieren, wenn dort alles drunter und drüber geht? Soweit das der Brief von der Bild-Zeitung. Der Autor der Bild-Zeitung erweckt gar nicht erst den Eindruck, er würde über die Vorgänge in Russland berichten. Bei ihm ist gleich und ausschließlich Thema, was bei anderen Zeitungen der implizite Gesichtspunkt der Reportage ist. Was haben die Moskauer Ereignisse für uns zu bedeuten? Und wir? Das ist das Blatt seinen Lesern schuldig? Ist das Kollektiv der kleinen Leute, wir, also das Kollektiv der kleinen Leute? Er spricht sie als kleine, als möglicherweise von russischen Unruhen betroffene Nutzer ihrer Öl- und Gasheizungen an. In gnadenloser Überzeichnung malt Bild frierende und hungernde Kälteopfer aus, um Putin über die Abwendungen unserer Not verantwortlich zu machen. Keine der diversen politischen und wirtschaftlichen Instanzen, weder hierzulande noch in Russland, die mit ihren Interessen wirklich zwischen dem heizenden Bürger und den russischen Energiequellen stehen, wird auch nur erwähnt. Der Leser ist auf eine ihn scheinbar ganz unmittelbar und individuell betreffende Weise für einen politischen Anspruch auf höchster Ebene vereinnahmt, nämlich für den Anspruch des deutschen Staates gegenüber dem russischen Lieferanten, der gefälligst ein pflegeleichter Handelspartner für die Lieferung von Rohstoffen zu sein hat. Die ausgemalte Hilflosigkeit von Otto Normalverbraucher steht für eine handfeste nationale Anspruchshaltung. Der Russe soll gefälligst sein Chaos in den Griff kriegen und uns zuverlässig sein Gas abliefern. Das wird der deutsche Kleinverbraucher, stellvertretend für die ganze Nation, von seinem Heizungs- und Gaswart in Moskau ja wohl verlangen dürfen. Mit herzlichen Grüßen. Auch so geht Imperialismus nach Hausfrauenart.